Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath von Gath, 6 Ellen und eine Handbreit hoch, und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen schuppendichten Panzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz, und hatte eherne Beinharnische an seinen Schenkeln und einen ehernen Schild auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und das Eisen seines Spießes hatte 600 Lot Eisen, und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stand und rief zu dem Heer Israels und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch zu rüsten in einen Streit? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er wider mich zu streiten und schlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein.
Mit der Figur des Davids tritt in der abendländischen Kulturgeschichte ein Siegertyp in Erscheinung, der so gar nicht in das Schema des siegreichen, männlichen, muskelbepackten Kämpfers passt. Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk bestätigt diesen Eindruck.
Das ist ein musikalischer Mann, das ist ein Androgyn, der ist also gar nicht besonders männlich und der sieht ganz klein und windig aus gegenüber diesem übermächtigen Riesen.
Obwohl sich David vor dem Kampf einen ehernen Helm und einen Panzer anlegen lässt, nimmt er die Rüstung wieder ab, weil er damit nicht richtig gehen kann. Stattdessen greift er zu seinem Hirtenstab und holt sich für seine Steinschleuder 5 glatte Steine aus dem Bach. Mit diesem Outfit erzürnt er den Riesen Goliath noch mehr, der im Gegensatz zu ihm in voller Kampfmontur erscheint. Doch gerade diese schwere Panzerung behindert seine Beweglichkeit. Schlussendlich wird er zu einem wehrlosen, am Rücken liegenden Käfer, wie der Historiker und Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums Christian Ortner beschreibt.
Die Überlegenheit des Goliath wird ihm ja letztlich zum Verhängnis. Er ist stark gepanzert, das heißt, er trägt schwere Rüstung. Und in dem Moment, wo er den Stein auf den Kopf bekommt und er ohnmächtig wird, bricht er zusammen. Und eigentlich der Vorteil von zuvor, nämlich dieser schwere Körperschutz, wirkt sich jetzt zum Nachteil oder wird jetzt zum Nachteil, weil er ihn nicht mehr halten kann und zusammenbricht. Und da kommt er dann auch nicht mehr richtig hoch. Und dann ist er natürlich leichte Beute. Er kann dann praktisch liegend relativ leicht getötet werden. Und das passiert ja dann letztlich auch.
Im Gegensatz zu seinem völlig unmilitärischen und geradezu pazifistischen Erscheinungsbild verhält sich David äußerst mutig, risikofreudig und findenreich, wobei er militärische Konventionen völlig außer Acht lässt.
Er tritt vor und übergeht seinen Befehlshaber. Er macht etwas, was ihm nicht angeordnet ist. Das Zweite, was ihn aber natürlich besonders auszeichnet, er setzt alles auf eine Karte. Im Militärischen würde man dazu sagen, eine sogenannte Schwergewichtsbildung. Er weiß, er hat eine Waffe, die eine Wirkung hat, und da setzt er alles auf eine Karte und er weiß ganz genau, wo er treffen muss. Und das versucht er auch und es gelingt ihm. Und es tritt dann genauso ein. Hätte er nicht getroffen, wäre er möglicherweise von Goliath im Nahkampf natürlich niedergestreckt worden. Aber er setzt alles auf eine Karte und es geht gut.
Entscheidend dabei ist jedoch, dass sich David durch die Verwendung einer Steinschleuder einen technologischen Vorsprung verschafft.
Ich glaube, dass David sicherlich so ein bisschen der allererste überlegene Fernkämpfer ist, wenn man das will. Man könnte sagen, es ist der Drohnenpilot, der möglicherweise 2000 Kilometer entfernt sitzt und auf einen Knopf drückt und dann auf einem ganz anderen Schlachtfeld, das er vielleicht nicht einmal kennt, eine Wirkung erzielt.
Der listenreiche Kämpfer David kann durchaus in der Tradition der Odysseus-Figur in der griechischen Antike angesehen werden, wie der Literaturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk ausführt.
Die andere Variante kommt natürlich aus der Antike. Odysseus besiegt ja seine Gegner in Troja und auch auf seiner Reise ja auch nicht durch physische Gewalt, sondern eben durch List, durch Subversion gelingt ihm das Unwahrscheinliche, nämlich über all diese monströsen Figuren zu obsiegen.
Aus literaturhistorischer Sicht wird die Kriegsstrategie der List eher den Frauen zugeschrieben.
Die List spielt bei den Frauen eine große Rolle. Judith macht ja diesen Holofernes betrunken. Sie setzt ihre erotische Attraktivität als Kampfmittel ein und das erweist sich als stärker als die Physis dieses tyrannischen Königs, auch wieder ein König, der im Grunde genommen bedrohlich ist.
Im Falle von David ist sein Mangel an genuin maskuliner Muskelkraft kein Nachteil, wie Wolfgang Müller-Funk folgert.
Und auch da spielt das Androgyne eine Rolle. Man muss nicht ein Muskelpaket als Mann sein, um in dieser Welt zu leben. Man kann ganz gut leben in dieser Welt mit einem anderen Selbstbild. Das Weibliche an David ist nicht etwas, wofür man sich schämen muss. Und auch dieses Weibliche in ihm führt dazu, dass er trotzdem siegen kann. Siegen jetzt nicht nur über den anderen, sondern im Sinn einer Selbstermächtigung.
Aus diesem Blickwinkel erscheint sogar die Figur des Jesus Christus als eine nicht spezifisch männliche, wie der Drehbuchautor Robert Buchschwenter erläutert.
Die Bibel ist natürlich auch eine populäre Erzählung, oder in dem Fall das Neue Testament. Jesus ist angetreten gegen das System, das verrottet war, das behäbig war, das wahnsinnig groß und stark war. Eigentlich gegen zwei Systeme, sowohl gegen seine Philister als auch gegen die fremden Römer. Und Jesus hat genau diesen Kampf geführt, jetzt laut, wie wir es aus Niederschriften kennen, und ist entsprechend populär geworden. Der Kampf eines Individuums gegen ein System.
Da sich nun der Philister aufmachte und daherging und nahte sich zu David, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Also überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Und da David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister und nahm sein Schwert und zog's aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie.
Aus militärhistorischer Sicht kann das psychologische Überraschungsmoment des vermeintlich Schwächeren manchmal kriegsentscheidend sein. So konnte etwa der österreichische Admiral Tegetthoff 1866 bei der Seeschlacht bei Lissa ein doppelt so starkes italienisches Seekontingent besiegen. Der schnelle Verlust zweier Schlachtschiffe führte dabei ebenso zu einem panikartigen Rückzug, wie der Militärhistoriker Ortner beschreibt.
Tegetthoff besiegt die italienische Flotte, ist eigentlich unterlegen, quantitativ, qualitativ wohl nicht. Und letztendlich geben die Italiener, obwohl sie immer noch sehr, sehr stark sind, in den Nachmittagsstunden die Schlacht für verloren, weil sie zwei Schiffe verloren haben und ziehen sich eigentlich vollkommen unbegründet zurück und gehen damit die Schlachtfeld preis. Damit ist Tegetthoff der große Sieger. Und sogar Tegetthoff ist verwundert, weil er meinte, ja, die sind ja eh noch so stark, warum ziehen sich die jetzt zurück? Also das ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel für einen panikartigen Rückzug.
Ein weiteres Beispiel aus der Militärgeschichte, wo der Schwächere den Stärkeren besiegen konnte, war die Schlacht bei Stirling Bridge. Der Schotte William Wallace zog dabei mit einer haushoch unterlegenen Bauernarmee gegen das englische Ritterheer auf das Schlachtfeld.
William Wallace praktiziert etwas, was gänzlich unüblich gewesen ist. Er ist einfach wild losgestürmt und die Engländer haben mit diesem Konzept nichts anfangen können. Und das Zweite, Wallace konzentriert seine kleine Reiterei, die er hat, gegen die englischen Bogenschützen, die er niederreiten lässt. Und damit entsteht eine Panik, ein Chaos und viele Ritter trampeln sich eigentlich gegenseitig zu Tode in diesem Chaos des Rückzugs. Und es ist genau das eingetreten, nämlich der psychische Schockeffekt. Und der war da mitentscheidend.
Im militärischen Fachjargon nennt sich das David-gegen-Goliath-Prinzip asymmetrische Kriegsführung, die in der Praxis unterschiedlichste Ausprägungen erfährt.
Wir haben eigentlich im Prinzip asymmetrische Kriegführungen. Das heißt, der Unterlegene muss sich etwas einfallen lassen, um dem möglicherweise Überlegenen entgegentreten zu können. Wir haben das bei den ganz klassischen Guerilla-Bewegungen, wir haben das bei den klassischen Widerstandsbewegungen, wir haben Partisanen, wir haben letztlich auch den Terrorismus, wo sehr wenige gegen ein System kämpfen und natürlich dann mit ganz anderen Waffen umgehen muss oder ganz andere Kampfmittel einsetzen muss, um diesen Effekt zu erzielen.
Mit der Geschichte von David gegen Goliath wird das traditionelle Bild des starken, männlichen, muskelbepackten Helden erschüttert und die moderne Vorstellung eines Antihelden geprägt, wie der Kulturhistoriker Wolfgang Müller-Funk erläutert.
Man könnte auch sagen, die Geschichte von Goliath ist, wenn man jetzt auf Goliath blickt, die Demontage eines Helden, ja? Und die Substitution durch eine andere Form, meinethalben von Heldenhaftigkeit.
Wenn im Nationalsozialismus klassische männliche Helden wie Siegfried oder im Kommunismus muskulöse Arbeiter als Ikonen vorherrschten, setzten nach dem Zweiten Weltkrieg Antihelden zu ihrem kulturellen Siegeszug an, vergleichbar mit dem kleinen Hirtenjungen David. Für den Medienwissenschaftler Christian Mikunda gehört das David-gegen-Goliath-Prinzip zu einem der tausenden Drehbücher im Kopf, auf die der zeitgenössische Medienkonsument sofort zurückgreifen kann. Diese sogenannten Brain Scripts bilden die Narrative des modernen Menschen. Eines der bekanntesten Beispiele für das Narrativ von David gegen Goliath ist die US-amerikanische Krimiserie Columbo mit dem schmuddligen, zerstreuten Inspektor.
Inspektor Columbo ist eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Jemand, der ausschaut wie ein Underdog, tritt gegen jemanden an, den Goliath vom Dienst, der versucht, den perfekten Mord zu machen, der sozial weit über ihm steht, und er verhöhnt ihn. So wie in der Originalgeschichte der David vom Goliath verhöhnt wird. Der sagt, du wirst nicht nach Hause gehen, du versuchst das Volk Israel zu verteidigen, schau mich an, ich habe eine Rüstung, ein Schwert, du hast nichts, nur einen Lendenschurz. Dann kreuzen die Klingen, aber am Ende bekommt der scheinbar Schwache den Starken durch eine Finte. Das ist ein mythisches Lehrstück, wie Macht funktioniert.
Für den Drehbuchautor Robert Buchschwenter gehört das Kleinermachen einer Hauptfigur zu seinem Handwerk dazu. Je alltäglicher etwa ein Kommissar erscheint, desto authentischer und sympathischer wirkt er auf das Publikum.
Er macht sich kleiner, als seine Rolle eigentlich ist oder sein könnte. Er macht sich kleiner, indem er ein bisschen den Todel spielt, indem er sich anzieht wie ein Penner, indem er fast retardiert sich verhält. Da wird er kleiner gemacht, aber er ist cleverer als alle die großen, reichen, mächtigen, in Beziehungsnetzen agierenden Figuren. Und man macht ihn ein bisschen kleiner, damit wir ein bisschen näher an ihn rankommen und uns eher mit ihm identifizieren können. Wenn er ein Superbulle wäre, wäre das viel schwieriger.
Im Falle der Ermittler, die heutzutage von den Drehbuchautoren geschaffen werden, wird dieses Strukturprinzip laut Robert Buchschwenter jedoch inflationär gebraucht. So leiden ermittelnde Kommissare und Kommissarinnen im 21. Jahrhundert vermehrt an Depressionen, Tabletten und Alkoholproblemen oder entstammen desaströsen und zerstörten Familienbeziehungen.
Es werden ständig Ermittlern irgendwelche Kleinkinder verpasst, damit sie einen Klotz am Bein haben, völlig unmotiviert. Und wenn sie keine haben, dann lässt man sie gerade noch eine Tochter entdecken, wie die schon halb erwachsen ist, damit sie ein bisschen Klotz am Bein haben. Die Alkoholprobleme und alles, man kann es nicht mehr sehen. Das ist wirklich so ein David-Geschmacksverstärker. Wir geben ihnen eine Schwäche, damit das Publikum ein bisschen das Gefühl hat, die sind auch schwach.
Doch warum fliegen unsere Sympathien eigentlich den Schwächeren und nicht den Stärkeren zu? Eine tiefenpsychologische Erklärung könnte sein, dass dem Menschen von Natur aus das Gefühl der Ohnmacht näher und bekannter ist als das Gefühl von Stärke und Macht.
Wir waren alle mal klein, das kennen wir alle. Es ist niemand erwachsen geboren. Wir waren alle mal klein und wir kennen das alle. Das ist universell. Dieses Gefühl, ich bin kleiner, ich bin weniger mächtig, ich brauche jemanden, der über eine Kühlschranktür verfügt, weil ich komme nicht hin. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, das in verschiedenen Abstufungen ist. In der Volksschule, in der nächsthöheren Klasse, das sind die Kleinen quälen. Dieses Gefühl der Ohnmacht, weil man kleiner ist, das kennen wir alle dermaßen gut, dass er sofort einschnappt.
Für den Literaturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk gründet sich die Sympathiewirkung des David vor allem in seiner emanzipativen Selbstermächtigung. Im Gegensatz zu einer tragischen Opfergeschichte würde sich David selbst das Unmögliche zutrauen und dementsprechend handeln.
Man könnte ja sagen, diese Erzählung ist auch eine Erzählung einer Selbstkonstruktion. Ja? David wird durch die Geschichte zu David. Ja? Vorher ist er nur ein kleiner Bub und der ältere Bruder sagt, du kannst doch den Goliath nicht besiegen.
Aus psychologischer Sicht appelliert die Figur des David an das Bewusstsein jedes Menschen, auf seine eigenen Kräfte und Waffen zu vertrauen und nicht zu versuchen, jemand anderer zu sein.
Es geht um die Selbstermächtigung des Schwächeren gegen den Stärkeren und damit auch die Realisierung dessen, was ich selber kann, was ich für Fähigkeiten kann. Und ich muss mich nicht an dem Goliath messen. Ja? In dem Sinn nämlich, dass ich sage, ich kann den nur besiegen, wenn ich selber Goliath werde. Das scheint mir auch das Einnehmende und Sympathische daran zu sein. Das heißt, ich bleibe David. Natürlich ist David später ein Herrscher geworden und nicht mehr nur der Bub mit dem Musikinstrument und der Steinschleuder. Aber in der Situation kann er so bleiben, wie er ist. Und das betonen auch die bildlichen Darstellungen, dass das ein kleiner, schmal gebauter junger Mann ist. Und er bleibt so, auch wenn er dann auf dem Besiegten mit den Knien Ding, ist er nicht dieser Muskelpanzer zum Beispiel.
Anhand der Figur des David lässt sich exemplarisch zeigen, auf welche Weise Narrative oder Mythen Identität schaffen. Um das Finden bzw. Wiederfinden seiner eigenen Identität geht es auch in dem Thriller Die Bourne-Identität. Die Geschichte erzählt von einem ehemaligen Killer, der sein Gedächtnis verloren hat. Im Laufe der Handlung findet er allmählich heraus, dass er in seinem früheren Leben Teil eines illegalen Killernetzwerkes war, das für die Regierung Mordaufträge ausführte. Im Zuge seiner Identitätssuche fahndet Bourne quasi nach seinem früheren Selbst, das Teil des mörderischen Goliath-Systems gewesen war.
Bourne Identity, also die ganze Bourne-Serie, die spielt genau mit dem, dass du eigentlich zu einem Goliath-Prinzip oder System gehörst. Und aufgrund von irgendwas, was du nicht weißt oder was du falsch gemacht hast oder was auch immer, fällst du raus und plötzlich hast du das ganze System gegen dich. Solange du im System funktionierst, alles okay. Sobald du rausfällst, bist du plötzlich ein David. Und dann hast du das ganze System gegen dich und dann spürst du so richtig die Macht des Goliath. Und da musst du sehr trickreich oder sehr abgebrüht sein, um da bestehen zu können.
Wie schnell aus einem Durchschnittsbürger oder einer Durchschnittsbürgerin ein David werden kann, der sich gezwungen sieht, gegen ein repressives, übermächtiges Goliath-System anzukämpfen, zeigt auch der Film Thelma & Louise. Als die beiden Protagonistinnen Thelma und Louise im Laufe eines Roadtrips der ständigen sexuellen Übergriffe von Machos überdrüssig werden und sich an einem frauenverachtenden Mann rächen, geraten sie unweigerlich in die Rolle des Davids, der gegen Goliath kämpft. Drehbuchautor Robert Buchschwenter:
Thelma & Louise, da ist Goliath ein Staat, der ein Männerstaat ist. Man kann fast sehen, dass bei Filmen, wo Frauen Protagonisten sind und wo es um dieses Motiv geht, da geht es immer weniger um einen Kampf gegen eine nächststärkere Frau, sondern gegen ein System oder eine Struktur, die einen klein und machtlos macht.
Auch wenn in erfolgreichen Blockbusters und Actionfilmen noch immer die Muskelprotze den Ton angeben, verändert der Goliath im Laufe der Zeit doch seine Gestalt. Im Zeitalter der Digitalisierung wurde der mächtige Riese zu einem anonymen maschinellen System, das jederzeit töten und zerstören kann.
Jetzt geht es tatsächlich wieder um diese, in anderen Färbungen, um diese Mächte, die irgendwo hinter dem Staat oder über dem Staat stehen, seien es Finanzmächte, Geheimdienste und so weiter und so fort. Da muss man gar nicht verschwörungstheoretisch unterwegs sein, aber dieses Ohnmachtsgefühl, nicht mehr durchblicken zu können, wir können es in der Zeitung lesen. Wir wissen, dass Börsenkurse von Maschinen beeinflusst werden. Wir wissen, dass die maschinelle Steuerung unserer Gesellschaft so weit fortgeschritten ist, dass es ein Problem ist. Da entstehen dann sehr, sehr interessante Science-Fiction-Filme, die nicht unbedingt dieses Motiv so spielen, aber es entstehen sehr viele Filme, wo genau dieser Kampf, wo ein Einzelner gegen dieses System antritt, die sind sehr aktuell gerade.
In dem Film Enemy of the State zeigt sich dieses zerstörerische Goliath-System, in dem sich ein Passant zufälligerweise zur falschen Zeit am falschen Ort aufhält und Zeuge eines Mordes wird. Durch diese zufällige Zeugenschaft wird der Mann zu einem David, der sich auf einmal mit der Tatsache konfrontiert sieht, gegen ein anonymes, verbrecherisches Goliath-System ankämpfen zu müssen.
Ein Mann, ein rechtschaffener Normalbürger, wird aus Versehen, weil das System macht einen Fehler, kommt aus Versehen ins Visier des Systems. Und er muss jetzt das System, zuerst versucht er sich dem System gegenüber zu legitimieren, aber das System ist schon so anonym, dass es nicht mal mehr schafft. Er ist schon schuldig. Und dann muss er es austricksen.
Mit der Omnipräsenz der Medien werden diese im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner immer wichtiger, wie der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk erläutert.
Auch Nelson Mandela oder Personen, also vor allem pazifistische Personen wie Martin Luther King und so weiter, die gegen die Übermacht eines ganzen Systems, es scheint vollkommen aussichtslos zu sein, aber die haben alle eine Art von Steinschleuder in der Hand und mittels deren gelingt ihr das. Und auch einige Erfolge der Umweltbewegung verdanken sich dieser Art von Heldenhaftigkeit. Die riskieren schon etwas. Wenn ich mit einem Schlauchboot gegen ein Riesenschiff mich bewege, da riskiere ich ja etwas.
Wie jedes gute Narrativ lässt sich auch die Geschichte von David gegen Goliath dankbar vermarkten und für politische oder ideologische Interessen einspannen, wie der Medienwissenschaftler Christian Mikunda erläutert.
Zum Beispiel jede klassische PR-Inszenierung, Aktion von Greenpeace, hat nach demselben Muster funktioniert. David gegen Goliath. Kleines orangefarbenes Schlauchboot fährt vor dem Bug des Schiffes hin und her, das versucht, Atommüll ins Meer zu werfen oder sonst irgendwas Böses zu tun. Die Goliaths da oben versuchen, die Greenpeace-Aktivisten mit Hochdruckwasserkanonen runterzuspritzen. Und am Ende, bei jeder Greenpeace-Aktion, bekommt der Schwache den Starken durch die Finte. Beliebt bei Greenpeace war Anketten an den Fabrikstoren. Dann kommen die Security-Leute, müssen die losschneiden. Es gibt ganz schlechte Bilder. Und dieses Material wurde dann uns Journalisten an den Schreibtisch geliefert. Und wenn du im Zeitdruck bist, kannst du mit dem Material nichts anderes tun, als eine David-gegen-Goliath-Geschichte erzählen. Das heißt, da wurde das Brandscript im Material gewissermaßen mitinszeniert, mitgeliefert schon, die Interpretation.
Ungeachtet ihrer medialen Verwertbarkeit spiegelt die Geschichte von David gegen Goliath auch den ewigen Kampf zwischen Macht und Ohnmacht wider. Denn aus den kleinen Hirten der Gegenwart können schnell Könige der Zukunft werden, wie der Drehbuchautor Robert Buchschwender folgert.
Wenn man das Prinzip als zyklisch betrachtet, was in diesen Rise and Fall Biopics sehr oft passiert, Mafia-Filmen, sprich, wenn der David tatsächlich Erfolg hat und so stark wird, dass er Goliath ersetzt, dann fängt das Ding wieder von vorne an. Und das ist eigentlich dann eine ins Endlos fortzusetzende Tragödie. David ist ein Karrierist, also zuerst hat er recht, unsere Sympathien sind bei ihm. Wir wollen mit dem Schwachen den Starken zur Strecke bringen. Wenn er ihn ersetzt hat, dann kommt der Nächste. Und dann müssen wir schon wieder Position wechseln.
Und die Männer Judas kamen und salbten daselbst David zum König über das Haus Juda. Und da es David ward angesagt, dass die von Jabes in Gilead Saul begraben hatten, sandte er Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, »Gesegnet seid ihr dem Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an eurem Herrn Saul getan und ihn begraben habt. So tue nun an euch der Herr Barmherzigkeit und Treue, und ich will euch auch Gutes tun, darum, dass ihr solches getan habt. So seien nun eure Hände getrost und seid freudig, denn euer Herr Saul ist tot. So hat mich das Haus Juda zum König gesalbt über sich.«
Am Ende ist David selbst zum Goliath geworden. Aus psychoanalytischer oder evolutionärer Sicht ist er der Vater, der so lange auf dem Thron sitzen bleiben darf, bis er von seinem Sohn vom Thron gestoßen wird. Und dieser Sohn heißt dann sicher wieder David.
Man kann auch sagen, Väter, Söhne oder Mütter-Töchter-Sache. Man will irgendwann dem Vater sagen, hey, weißt du was, du verstehst es nicht mehr. Du bist inzwischen alt und dumm und behäbig geworden. Ich weiß, wo es lang geht. Irgendwann bin ich selbst Vater. Und der Nächste kommt nach und sagt, erst runter vom Thron, jetzt bin ich dran.